Franziskus hat das tatsächlich vernachlässigt. Natürlich, seine Freimütigkeit hat oft auch Befreiung geschaffen, Dinge in Bewegung gebracht, spontane Räume eröffnet. So funktioniert Politik auch. Also von daher, da war er sicher stark. Und da würde ich jetzt sagen, da würde ich Leo weniger zutrauen. Ich würde ihm im Bereich Charisma, Spontanität weniger Potenzial zutrauen, dafür deutlich mehr in dem Bereich Diplomatie, überlegtes strategisches Vorgehen und Handeln.
Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und da am Stammtisch zu Gast ist Veronika Jehle. Sie ist Theologin und Journalistin, Redaktionsleiterin beim Forum, beim Pfarrblatt, beim Forum Magazin, neuerdings quasi das Schwesterblatt von Reformiert, darf man glaube ich so sagen. Und der Manu Schmid, Leiter vom RefLab. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen, danke schön.
Schön da zu sein, ja.
Und wir reden heute über den Leo, über den neuen Papst. Veronika, wenn du bist ja Journalistin und Theologin, wenn ein neuer Papst gewählt wird, interessiert dich das vor allem journalistisch oder denkst du auch als Katholikin, wow, jetzt haben wir einen neuen Papst? Also berührt dich das auch als Mitglied von der Kirche?
Also sicher auf allen Ebenen, nicht zuletzt auch als Mensch, so das zu erleben, dass da etwas passiert, was eine große Wahrnehmung hat. Ob ich unbedingt wow denke, das ist nochmal eine andere Frage. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon sehr bewegend und hat auch vielfältige Auswirkungen, kirchenpolitisch und weltpolitisch, würde ich sagen.
Wenn wir so bei mir erleben bleiben, Manu, du als Reformierte, auch Angestellte von dieser Zürcher Landeskirche, schaust du auch ein bisschen neidisch auf Rom und denkst, wow, die Katholiken, die haben es schon im Griff. Einfach, eben, der Franziskus stirbt am Ostermäntig, dann lesen wir nur noch darüber, was er gemacht hat, dann wird uns ur und aber erklärt, wie die Papstwahl funktioniert und dann warten alle auf den Rauch. Schon eine super Inszenierung.
Es ist sehr beeindruckend, also Neid löst es bei mir nicht aus, aber doch auch ein Stück Erstaunen darüber, wie etwas so, sage ich jetzt mal, eigentlich oft aus der Zeit gefallen ist, wie eine Papstwahl und der Vatikan und der Aufzug von diesen ganzen Männern in Gewänder und so weiter. Wirklich jetzt nicht nur katholische Gläubige oder der innerste Kreis von den ganz frommen Katholiken interessiert, sondern Schlagzeilen macht auf der ganzen Welt und Leute umtreibt und Menschen plötzlich wissen, wie das Wahlverfahren vom Papst funktioniert, wo schon ewig keine Kirche mehr von innen gesehen haben. Ich finde schon, also ich merke auch so einen Papst, also einen Tod von einem Papst und dann auch die Wahl von einem neuen Papst, ist für mich vor allem geopolitisch irgendwie wahnsinnig wichtig geworden, weil ich irgendwie das Gefühl habe, auch wenn da ja überhaupt keine offizielle Autorität oder Entscheidungsgewalt geopolitisch irgendwie damit verbunden ist, ist doch, hat man irgendwie das Empfinden dafür, es spielt jetzt schon eine Rolle, wer da ans Ruder kommt. Es spielt schon eine Rolle, wer an der Spitze von dieser Kirche steht, wo Hunderte von Millionen Gläubige sich zugehörig fühlen. Und das hat dann doch um die Ecke herum auch wirklich ganz handfeste politische Konsequenzen.
Ja, daran wird jetzt vielleicht gerade über das diskutieren, ist das wirklich so oder ist es auch, ja, hat man das auch ein bisschen suggeriert? Also mir ist schon ein bisschen so vorgekommen, natürlich ist die Papstwahl auch in eine Zeit gekommen von geopolitischen Unsicherheiten. Wir haben den amerikanischen Vizepräsident, den konvertierten Katholik, der zuletzt auf Rom ist zum Franziskus. spielt es wirklich so eine Rolle? Also ist der Papst wirklich so wichtig? Oder ist die Wahl jetzt halt auch in so, wenn es so ein Wertevakuum inne passiert, dass man da auch die Bedeutung ein bisschen überschätzt?
Ich persönlich bin eher froh, dass man auch mal die geopolitische Dimension von dieser römisch-katholischen Kirche wahrnimmt, weil mein Eindruck ganz oft ist, dass die schlichtweg unterschätzt wird, also auch in der Interessenslage und in den politischen Entscheiden, die innerhalb der Kirche passieren, denke ich oft, das hat eigentlich grundsätzlich auch geopolitische Gründe, warum das so gemacht wird. Ich meine, nicht zuletzt ist ja der Papst Monarch von einem Staat, zwar vom kleinsten der Welt, aber immerhin doch ein Staat. Mit den Nunziaturen hat die römisch-katholische Kirche, hat dieser Staat eigentlich, also der Heilige Stuhl, ein weltweites Netzwerk an Diplomatinnen und Diplomaten, die ihren auch primär politischen Einfluss wahrnehmen. Natürlich sagt man dann ja, vatikanische Außenpolitik ist Verkündigung des Evangeliums, sagt man dann gerne. Aber wie man das dann ausbuchstabiert, das ist ja nochmal die spannende Frage. Und ich glaube schon, dass da viel stark auch politisches, geopolitisches Interesse drinnen ist und auch Macht und Power und dass der Fokus mal wieder auf das gerichtet ist, gerade jetzt auch in dieser schwierigen Zeit, finde ich eigentlich spannend. Also mir hat das bislang oft gefehlt, wie als würde die römisch-katholische Kirche fast für ein Stück weit unterschätzt werden, im Sinne von, das ist halt eine Kirche, die verkünden halt das Evangelium und die wollen das Gute der Menschen. Ja, das wollen sie, aber die haben auch ein geopolitisches Interesse, würde ich meinen.
Und du hast das Gefühl, die Macht und Power kommt wirklich von Rom aus, also vom Vatikan aus, oder ist es jetzt nicht gerade rund um die Abdankung von Franziskus und dann eine Papstwahl mehr ein, auch der Versuch gewesen, vom Instrumentalisieren von dieser möglichen Power? Also, dass alle ausgerechnet jetzt auf Rom gehen, möglichst früh angekündigt, dass sie auf Rom gehen. Die Bilder, wie Zelensky und Trump dort auf diesen zwei Stühlen sitzen, das hat ja sehr viel mit Inszenierung und vielleicht auch ein bisschen mit Instrumentalisierung zu tun.
Spielt sicher eine Rolle, stellt sich aber die Frage, inwiefern nicht Weltpolitik grundsätzlich sehr stark auch symbolische Politik so auf der Ebene der Erscheinung grundsätzlich ist. Also Männer oft, Menschen treffen sich, schütteln sich die Hände, inszenieren sich in einer bestimmten Weise und vermitteln dadurch Machtverhältnisse, Machtgefälle auch, bringen die zum Ausdruck. Das ist so ein Spiel und natürlich ist es primär auch auf der Ebene Heiliger Stuhl eine symbolische Power. Aber eben die symbolische Power, die ist ja nicht zu unterschätzen. Und die ist in dem Moment wieder stark wahrgenommen worden, denke ich. Ob das jetzt das Interesse vom Vatikan ist oder das Interesse der Politikerinnen und Politiker anderer Länder, diese Bühne zu bespielen. Ich würde meinen, es ist wahrscheinlich ein wechselseitiges Interesse, sonst würde es so nicht stattfinden.
Ja, und ich habe jetzt mehr noch denkt eben nicht so sehr, dass jetzt meistens, also haltet sich ja Päpst auch denn aus diesen ganz konkreten realpolitischen Fragen und mit, keine Ahnung, mit Wahlempfehlungen oder so haltet sich ja zurück. Aber ich habe jetzt mehr gedacht, ich habe das Gefühl, man gespürt, dass es einen Einfluss hat, in einer so kulturkämpferisch aufgeladenen Grosswetterlage, was für ein Papst, welche Kräfte das quasi von einem Papst auch irgendwie gestärkt werden, welche Vibes das ausgesendet werden. Ich habe das beim Papst Franziskus, habe ich gefunden, dass, ich habe das Gefühl, das hat man schon gespürt, dass da jemand irgendwo auch mit einer gewissen, vielleicht nicht Unverfrorenheit, aber schon mit dem erstaunlichen Mut irgendwie in den persönlichen Begegnungen so Grenzen überschritten hat und Menschen begegnet ist, wo man sonst vielleicht eher gemieden hat oder wo am Rand von der Gesellschaft steht und mit dem auch irgendwo etwas verkörpert hat, wo ich das Gefühl habe, wo unsere Zeit oder Gesellschaft vielleicht dringend nötig hat. Und jetzt umgekehrt gewendet, ich denke, wenn jetzt ein Papst gewählt worden wäre, wo wirklich so ein richtig knallhart konservativer Hardliner wäre, irgendein Pius-Papst am rechten Rand, wo die ganze konservative Wert und bestärkt. Ich glaube, das hätte zusätzlich Öl ins Feuer gegossen in einer Gesamtgemengelage, wo die Kräfte irgendwie um den Durchbruch kämpfen. Und ich finde es eigentlich schon noch, ich bin sehr insgesamt, auch wenn man, ich denke, wenn man von Papst redet, redet man immer von, wenn man rauszoomt, redet man immer von konservativ, oder? Also, also was soll es denn, also, aber halt doch, dass jemand kommt, wo jetzt sich auch schon zum Beispiel in einem J.D. Vance oder so öffentlich in einem Tweet widersetzt hat und gesagt hat, seine Berufung auf die ganze Ordo Amoris-Geschichte und so ist eigentlich nicht deckt von der katholischen Lehre oder Tradition und so.
Also er hat dort eine Hierarchisierung gemacht, oder? Zwischen der Familie und die Kreise immer weitergezogen, der Vance, und gesagt, die Bibel will eigentlich die engste Familie ist das Wichtigste und nachher geht es dann irgendwie raus. Und
ja, genau.
Er hat eigentlich ein theologisches Argument verzweckt für ein politisches Anliegen, nämlich um die Migrationsdebatte anzuheizen. Und dass da natürlich jetzt Prevost sagt, stopp, das ist spannend. Entschuldigung, dass ich da jetzt so ins Wort gefallen bin.
Nein,
also vielleicht auch nochmal konkret zu sagen, wenn jetzt das Konklave einen gewählt hätte, wie zum Beispiel Kardinal Dolan, den New Yorker Erzbischof, den sich ja der Trump gewünscht hätte. Ich glaube schon, dass dann real die Welt anders aussehen würde, weil das Kräftegleichgewicht sich anders bewegt hätte. Und wäre es einer geworden, der überhaupt nicht jetzt in diesem ganzen, der für Amerika oder der von einem Kontinent kommt, der vielleicht nicht so unmittelbar mit Amerika, mit US-Amerika verlinkt ist, dann hätte das auch wieder eine andere Message ausgesandt. Also das würde ich eigentlich Kardinäle gerne fragen, ob sie das auch wirklich mit so einer ganz, ganz bewussten geopolitischen Intention gemacht haben. Aber dass sie es gänzlich ohne geopolitische Intention gemacht haben, kann ich mir fast wie nicht vorstellen.
Das kann man auch nicht vorstellen, aber vielleicht ist genau die Frage, was ist denn die geopolitische Auswirkung, um da noch ein bisschen zu bleiben? Weil der Papst hat ja keine geopolitische Power im Sinn, dass er Sanktionen beschliessen kann oder, keine Ahnung, eine außenpolitische Strategie hat in dem Sinn, sondern er kann Zeichen setzen, er kann widersprechen, er kann eben quasi jetzt in der Migrationspolitik kann eine gewisse Grundhaltung vertreten, aber Migrationspolitik machen kann er ja nicht. Also wenn jetzt die EU ein Migrationsregime beschließt, wo der Papst daneben findet, kann er sich gegen das ja nicht wehren. Und er wird auch nichts können machen gegen Mauern zwischen den USA und Mexiko. Also wo liegt denn seine geostrategische Power? Also ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber eigentlich erschöpft sie sich doch in Zeichen setzen, zum Umdenken mahnen, zum Bitten, also zum Politikerinnen und Politiker bitte irgendwie anders zu politisieren, also sind wir bei der Rede von der Bischöfin zur Amtseinsetzung von Trump. Das ist doch das, was ein Papst kann und auch soll, aber mehr kann er doch nicht. Und darum würden wir ja dieser Bischöfin nie geostrategische Power zuschreiben, sondern würden sagen, sie ist die Mahnerin, sie hat vielleicht etwas Prophetisches. Aber gut, der Papst hat noch seine Diplomatie, wo er im Hintergrund kann Räume schaffen, dass unterschiedliche Parteien miteinander reden, das schon. Aber jetzt, sagen wir jetzt, eine Verhärtung oder Radikalisierung der Migrationspolitik von Grossmacht kann er nicht verhindern.
Also das, was du auch in Bezug auf die amerikanische Bischöfin ansprichst, ist ja sicher die geistliche Autorität, die auch nicht zu unterschätzen ist. Ich denke, weil der römisch-katholischen Kirche kommt vielleicht doch wirklich das Netzwerk nochmal dazu. Ich war jetzt gerade in Rom, ich habe mit der Botschafterin, mit der Schweizer Botschafterin vom Heiligen Stuhl gesprochen, die auch schon in anderen Ländern, in südamerikanischen Ländern Botschafterin war und die gesagt hat, die gar nicht so sehr was Religiöses mitbringt, war schwer beeindruckt in südamerikanischen Ländern, wie weit das Netzwerk der römisch-katholischen Kirche reicht, wie weit du Menschen über dieses Netzwerk erreichen kannst, sie auch unterstützen kannst, so. Und das sind einerseits die Nunziaturen, jetzt als politische Realität, aber das sind auch Hilfswerke, Pfarreien, sonstige Dinge. Und dann, glaube ich, ist auch nicht zu unterschätzen, also in den USA sind es offensichtlich ungefähr 20%, wenn ich es jetzt richtig weiß, sind römisch-katholisch, sind Wählerinnen und Wähler. Und ich denke, jetzt gerade rechte, ultrarechte, Politiker, wie sie momentan an der Macht sind in Amerika, können es sich womöglich wie fast nicht leisten, eine, wenn auch nur geistliche Autorität wie den Papst, völlig gegen sich zu haben. Beziehungsweise würden sie sich, denke ich mir, wahrscheinlich sehr, sehr gut überlegen, inwiefern sie das wollen und inwiefern nicht. Und indem ja eben plus minus 20% in Amerika doch römisch-katholisch sind und Wählerinnen und Wähler sind, ist das auch ein Faktor, denke ich, den man nicht unterschätzen darf. Also die drei Dinge würde ich schon ins Feld führen, das Netzwerk, die Wählerinnen und Wähler und ja, die geistliche Autorität.
Also wäre das Letzte jetzt nicht quasi Trump-Wahl genau das Gegenteil, genau die Gegenthese, oder auch zum Teil in katholisch prägten osteuropäischen Ländern, wo ja auch die Politiker, die sich stark auf den Katholizismus berufen haben, jetzt nicht auf der Franziskus-Linie gestanden sind.
Definitiv.
Sowohl im Menschenbild wie auch in der Migrationspolitik. Und eben, die Latinos haben zum Beispiel auch stark Trump gewählt. Also dort bin ich nicht sicher, ob sich Wählerinnen und Wähler beeinflussen durch ihren Papst.
Nein, aber jene, die vielleicht quasi unentschieden sind oder die sich auch quasi mitnehmen lassen, für die kann das natürlich eine Rolle spielen. Und gerade deswegen ist es ja auch wieder super spannend, dass du jetzt einen römisch-katholischen Papst hast, der aus Amerika, der eben nicht zu jenen gehört. Ich meine, gestern erst habe ich gelesen, dass offensichtlich der älteste Bruder von Robert Prevost, also vom neuen Papst, ein MAGA, also Make America Great Again, Bewegungsanhänger ist und sich auch als solcher geäußert hat. Und jetzt, sein Bruder, der Papst, ist es offensichtlich nicht, steht woanders. Ist es so spannend, dass du gerade den jetzt hast, der diese geistliche Autorität vertreten kann?
Ja, und also ich finde es schwer zu einschätzen, wie viel es wirklich ausmacht, ja. Aber ich glaube, subkutan spielt es eine Rolle, ob du einen Papst hast, wo jetzt genau die J.D. Vance Trump-Kurs noch unterstützt, ja, oder beführt, wo irgendwo sich, wo die Rückzugsmentalität irgendwo bestärkt, oder ob, du hast schon recht, Felix, er kann nicht jetzt irgendwie in laufende Prozesse eingreifen, aber ich würde auch Kraft von so Symbolhandlungen, würde ich auch nicht unterschätzen, dass ich glaube schon, dass das etwas bewegt und dass auch das, ich sage jetzt, ich finde es immer schwierig, aber das Prophetische oder das Mahnende oder so, weißt, jetzt gerade in der, also gerade wenn wir USA nehmen, die ganze Trump-Bewegung ist eigentlich nicht denkbar und nicht erklärbar ohne Instrumentalisierung von der Religion. Und das J.D. Vance-Beispiel ist eigentlich insofern treffend, dass du dort einen hochrangigen Politiker, einen Trump-Politiker hast, wo religiöse Argument vor der Karre von seiner Politik spannt. Und dort, finde ich, kann ein Papst natürlich dann schon entgegenstehen. Und das ist ja dann auch quasi in seinem Gärtli, oder? Wenn da Bibeltext oder Kirchenväter zitiert werden, dann, wenn dort ein Papst entgegensteht und sagt, das ist aber ein Missverständnis oder eine Verdrehung von der Sache und auch widerspricht gegen die Instrumentalisierung vom Glauben. Ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat, auch wenn sicher nicht so ist, dass ein Papst jetzt einfach 1,3 Milliarden Katholiken komplett auf Linie bringt. Ich meine, das siehst du ja schon dran, dass J.D. Vance und die Caroline Lewitt, ist ja, glaube ich, auch eine gläubige Katholikin, die Pressesprecherin, die ja unsäglich perfide eigentlich hinter die Trump-Linie geht und alles niedermäht, wo irgendwie kritisch ist und wo ein Kreuz könnte nicht grösser sein um ihren Hals. Oder also, aber gerade in dieser, gerade unter diesen Voraussetzungen, wo Religion und Politik sich mindestens im amerikanischen Diskurs wieder erschreckend fest verschränken, wie man es vielleicht nicht gedacht hätte vor 20 oder 30 Jahren, finde ich's eigentlich hoffnungsvoll, wenn ein Papst gewählt wird, wo die Erwartungen doch berechtigt sind, dass er da nicht einfach noch religiös quasi noch Rückenwind gibt, oder?
Ja, hoffnungsvoll sicher. Ich will es einfach nicht überschätzen, weil den Franziskus haben wir ja schon gehabt. Und all die Entwicklungen, die du beschreibst, sind ja unter einem Papst, also nicht unter einem Papst, sondern mit einem Papst, ja, während dem Pontifikat passiert, wo ja man kann den Franziskus für vieles kritisieren, aber da ist er ja ganz konsequent gewesen, was Migration anbelangt, was Menschenwürde anbelangt, was sein Anreden gegen Mauern anbelangt. Da ist er sehr, sehr konsequent gewesen. Yeah. Und das hat ja die ganze Verschränkung nicht verhindert. Mm. Und auch auf protestantischer Seite gibt es ja in den USA ganz viele, die probieren, der Ideologie vom Nationalismus entgegenzuheben. Also wir haben ja dort auch den Kulturkampf, der passiert ja sowohl innerhalb von der protestantischen Bewegung wie auch innerhalb von der katholischen Kirche. Yeah. Und ich glaube, das ist für mich so die grosse Frage, dass, also was mich beeindruckt und was man wirklich stark gesehen hat, ist einfach, dass die katholische Kirche ist eine Weltkirche ist. Und dass sich einfach, was sind es, 2 Milliarden, um den ganzen Globus, ja, sich doch irgendwie etwas verändert durch eine Papstwahl. Das, rein schon die Zusammengehörigkeit, das ist ja das, wo uns protestantischer Bewegung, wo auf institutioneller Ebene sehr relativ schwache Organisationen haben, wenn es über nationale Grenzen rausgeht, uns wirklich sehr fehlt und wo ich finde, das hat tatsächlich eine Kraft. Aber die Frage, die katholische Kirche ist Weltkirche, sie ist aber ja gleichzeitig sehr fragmentiert. Also es hat man ja gesehen, dass es amerikanische Bischöfe gegeben hat oder gibt, die voll auf Trump-Linie sind, trotz Franziskus und auch jetzt trotz Leo jetzt nicht umgestimmt werden. Klar, beim Leo hat man jetzt das Gefühl, er ist Amerikaner, darum ist er vielleicht noch ein bisschen stärker dort präsent oder ist ihm, aber das weiss ich zum Beispiel nicht, kann ich zu wenig einschätzen, ob das wirklich so ist. Es gibt ja Stimmen, die sagen, ja, er ist eigentlich vor allem in Lateinamerika sozialisiert, ihm ist das näher. Wir haben sowieso eine falsche Vorstellung, ein Papst, wenn er Papst ist, leitet er seine Nationalität ab. Das ist ja so die offizielle Diktion. Dann ist es mehr so ein bisschen wie Fußballfan. Er hat halt nach seinem, so wie der Franziskus, einen argentinischen Fußballclub hat. So ist er ein Argentinier, aber sonst ist er eben im Vatikan zuhause oder in der Weltkirche zuhause. Und darum würde ich das wirklich, ja, glaube nicht überschätzen, weil der Vorgänger gezeigt hat, dass er nicht gegen den religiös verbrämte Nationalismus angekommen ist.
Ich glaube, wir müssen auch einfach jetzt warten, wie er selber seine Rolle gestaltet und wie sehr auch das, sagen wir mal, politische Potenzial, das auch mit seiner Rolle mitgegeben ist, wie sehr er das bespielen mag. Ich meine, die Wahl des Namens Leo geht schon in die Richtung, dass er auch gesellschaftspolitisch mitgestalten will und da einen Anspruch stellt, auch sich einzubringen, würde ich meinen, so das, was man auch Leo dem 13., seinem Namensvorgänger, nachsagt und ihm zugute hält. Aber eben, das muss er schauen. Und ich glaube, es ist auch ein Faktor, das haben die letzten Pontifikate auch gezeigt, wie versiert und wie diplomatisch sich die jeweiligen Päpste dann wirklich auf diesem internationalen Parkett bewegen, ob sie ernst genommen werden, ob sie wirklich Worte finden können oder auch hinter den Kulissen gewisse Dinge tun können, die dann eine reale Auswirkung haben oder die vielleicht sogar eher das Gegenteil dessen bewirken, was sie eigentlich wollten. Ich meine, bei Ratzinger haben wir ja, Benedikt im 16. haben wir ja mitunter auch gesehen, dass das auch in die Hose gehen kann oder auch schwierig sein kann, sein Umgang mit den Muslimen. Da gab es mehrere, ein, zwei Geschichten, die wirklich schwierig waren, wo dann mehr nachher noch ausgeräumt werden musste, als es gut gemacht hat. Auch Franziskus hat sich da manche Fauxpas geleistet. Also es hängt ja auch noch dann vom Geschick der einzelnen Personen ab.
Also wie beurteilst du jetzt dann das letzte Pontifikat in Bezug auf das? Also gerade Franziskus hat ja ganz im Ukraine-Krieg zum Beispiel auch sehr viel Kritik abbekommen, zum Teil, glaube ich, durchaus zu Recht. Wie siehst du dort die Bilanz?
Sehr ambivalent. Ich würde sagen, er hat sich nach Kräften und frei von Herzen eingebracht. Ich hätte mir oft mehr strategisches Geschick gewünscht und ich bin eine große Freundin von spontanen Interventionen, die von Herzen kommen oder die gut gemeint sind. Aber ich glaube, er hätte sich seiner Rolle und in dem Sinne auch seiner Verantwortung manchmal mehr bewusst sein müssen. was auch heißen hätte können, dass man vielleicht in gewissen Situationen tatsächlich jedes Wort vorbereitet und sich dann auch daran hält und jedes Wort wirklich auf die Goldwaage legt, weil ich glaube schon, in den Settings ist das ein Teil, den man nicht vernachlässigen darf, und wenn man ihn vernachlässigt, dann hat das Konsequenzen, und ich finde, Franziskus hat das tatsächlich vernachlässigt. Natürlich, seine Freimütigkeit hat oft auch Befreiung geschaffen, Dinge in Bewegung gebracht, spontane Räume eröffnet, so funktioniert Politik auch. Also von daher, da war er sicher stark. Und da würde ich jetzt sagen, da würde ich Leo weniger zutrauen. Ich würde ihm im Bereich Charisma, Spontanität weniger Potenzial zutrauen, dafür deutlich mehr in dem Bereich Diplomatie, überlegtes strategisches Vorgehen und Handeln. So.
Also dass der Franziskus zwar manchmal Freiräume geschaffen hat, aber auch ein bisschen verwirrt hat.
Ja.
Und ja, dann häufig, gerade auf diplomatischem Parkett, dann seine Medienleute damit beschäftigt hat oder seine Kommunikationsleute, das irgendwie wieder reinzufangen, oder?
Ja, eher so ein Schritt nach vorne, zwei wieder zurück oder so. Also es war so, wie, also ja, spannend, aber was machen wir jetzt damit, oder? Und das ist natürlich schwierig. Also kann man mal machen. Er hat es relativ häufig gemacht, finde ich. Ja, so.
Gut, vielleicht ist noch ein Unterschied zwischen ungeschickten Aktionen und unweise gewählte Wort in so politischen oder gesellschaftlichen Interaktionen oder Begegnungen auch mit anderen Religionsgemeinschaften und so weiter. Und dem, beim Franziskus hatte ich das Gefühl, ist es sogar ein bisschen programmatisch gewesen, dass er einerseits in Sachen Kirchenpolitik, soweit ich gesehen habe, jetzt nicht als der radikale Reformer auftreten ist, der alles hat über den Haufen werfen, sondern so ziemlich in der Linie vom Zweiten Vatikanum sich eigentlich bewegt und das bekräftigt, aber in den öffentlichen Interaktionen mit Menschen einfach immer wieder so, ich habe das Gefühl, es ist relativ gezielt gewesen, dass er Angehörige von anderen Religionen oder ökumenische Begegnungen oder Begegnungen auch mit queeren Menschen, so, dass er da keine Berührungsängste gezeigt hat und Menschen in Gefängnis, Füße wäscht und so weiter. Also so ganz programmatische Grenzüberschreitungen, die irgendwo ein Bild zeichnet von einem Papst, der eine grosse Menschennähe hat und ganz wenig, eben wenig Vorurteile und wenig Berührungsängste und so, ohne dass er jetzt hindurch eigentlich dort an den kirchenpolitischen und an den dogmatischen Punkten, wo ja genau die Menschen, denen er begegnet, eigentlich ein Entgegenkommen dann langfristig bräuchten, hat er jetzt nicht an den Grundfesten gerüttelt, oder? Also das jetzt habe ich nicht als unselige oder als ungeschickte Spannung empfunden, sondern als ein bewusstes Spiel mit öffentlicher Wirksamkeit auch.
Das ist ja so die klassische Unterscheidung zwischen irgendwie hart in der Lehre, aber barmherzig in der Pastoral, so, also im Umgang mit den Menschen. Das konnte er sicher gut, und ich glaube, das ist auch eine veritable Strategie für so eine Rolle. Gleichzeitig innerkatholisch auch, hat er natürlich schon auch zu viel Spannung und Verwirrung damit beigetragen, ja, weil die Lehre und das Handeln auch bei Franziskus sind mitunter sehr weit auseinandergewichen. Er hat sich ja zum Teil auch selbst widersprochen, beziehungsweise Dinge gesagt, die er dann nicht in Lehre umgesetzt hat, geschweige denn in Kirchenrecht, was ja das auch mitunter das eigentlich Wesentliche wäre. Und damit natürlich Hoffnungen geschürt, die nie eingelöst wurden, und Hoffnungen zu schlagen, die man gemeint hat, aufgrund gewisser Worte sich machen zu dürfen. Und da würde ich sagen, geht es in der römisch-katholischen Kirche tendenziell in der Gegenwart und in der jüngeren Vergangenheit zu weit auseinander. Mhm. Auch da will ich die strategische Cleverness schon langsam in Frage stellen, weil das zehrt natürlich an der Glaubwürdigkeit.
Ja, und ich glaube auch, wenn sich jemand zum Papst wählen lässt, dann lässt er sich ja in das Amt wählen, und das hat gewisse Konsequenzen.
Ja.
Und dann kann ich halt vielleicht, das ist wie, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Bundespräsident bin oder so, kann ich halt gewisse Sachen nicht mehr einfach so sagen, weil ich das eben nicht als Privatperson sage, sondern in einer Funktion. Und ich glaube, genau, das ist das, was mich beim Franziskus ein bisschen gestört hat, dass wenn er sagt, ja, ich mache nur die Reformen. Also so die Türen aufmachen und sagen, laufen mal durch und schauen, ob ich nachher die Türen wieder zumache oder nicht. Das kann man als Papst einfach nicht, weil man halt nun mal nicht ausschließlich Seelsorger ist, sondern auch Oberhaupt von dieser Weltkirche und wo das Kirchenrecht dazugehört. Mhm. Es ist auch ein kirchenpolitisches Amt. Es ist eben nicht einfach nur die symbolische Dimension, die geistliche Dimension, sondern die andere gehört dazu. Und da kann ich nicht auswählen. Also entweder komme ich das ganze Amt über oder nicht.
Ja, du kannst deine Hüte nicht immer wechseln, oder?
Das ist ja, genau. Oder sagen, ja, ich bin jetzt halt ein bisschen einer, der ein bisschen spontan ist und ich mache das halt so. Dann müsst ihr das als Privatperson machen und sein Papstkleid zwischen ihnen irgendwie sich umziehen. Aber das kann man ja nicht, oder?
Er könnte vielleicht schon.
Ja, das wäre dann ein Schritt.
Er hat es nicht gemacht.
Privatleben erfinden. Ja,
also genau. Ich verstehe das und verstehe auch, dass das zu Verwirrung sorgt. Aber wenn ich muss sagen, es gibt ja auch, also vielleicht kommt es dann wirklich auch aufs Amt drauf an, aber es gibt ja auch eine selige Inkonsistenz zwischen Glauben und Leben bei Menschen, wo ich denke, ja, wo ihre Theologie oder ihre Lehre eigentlich sehr viel konservativer oder sogar menschenverachtender ist als ihren alltäglichen Umgang. Und ich bin dann immer froh, dass die Leute ihrer eigenen Theologie oder ihren dogmatischen Vorgaben nicht so treu sind. Aber ich verstehe natürlich, dass, was du jetzt sagst, als Oberhaupt von einer Weltkirche, ist das natürlich verwirrlich und zieht einen Rattenschwanz an Folgefragen nach sich. Und du hast gesagt, Veronika, das schürt natürlich Erwartungen, auch im Blick auf reale Änderungen von politischen, dogmatischen, kirchenrechtlichen Weichenstellungen, die dann nicht erfolgen. Ich habe das Gefühl, der Papst Leo, der wird zurückhaltender sein wahrscheinlich, oder bei ihm wird das vielleicht nicht so weit auseinanderfallen. Ich befürchte aber auch, dass man von ihm jetzt, also ich denke, im Blick auf soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde, auch auf Anerkennung von Gefahr, von Klimawandel und so weiter. Da kann man von ihm erwarten, dass er, sag jetzt mal, eine vernünftige und nicht irgendwie eine radikal kulturkämpferische Position vertritt. Mhm. Aber im Blick auf die ganz, ganz klassischen Brennpunkte, Frauen, Priesteramt oder Anerkennung von Ehe für alle und so weiter. Da wird, also da müsstest du jetzt sagen, Veronika, aber ich habe das Gefühl, da sind allzu steile Hoffnungen wahrscheinlich auch nicht angebracht.
Ja, ich würde noch die haben, weißt du, der Widerspruch zwischen dem Auftreten und so quasi der Kirche, weiß auch nicht, der moralischen Haltung oder was auch immer. Also ich meine, ich finde den Widerspruch, also ich finde das nicht schön oder freut mich, sondern ich finde es auch ein bisschen billig oder ehrlich gesagt selbstverständlich. Also, dass man einander anständig begegnet, das gehört doch einfach dazu. Also hoffentlich. Also wie soll denn der Franziskus Menschen, die jetzt nach Kirchenrecht nicht gleichgestellt ist, begegnen, wenn nicht anständig und zugewandt. Also staunen wir darüber, dass er einer Frau nicht Grüezi sagt. Ich meine, hoffentlich macht er das. Und ich finde eben auch manchmal ein bisschen billig, und ich glaube, das nervt mich. Ich glaube wirklich, wenn man, also das beim Franziskus wirklich so ein bisschen so war, einerseits sagen, ja, Frauen sind ganz wichtig für die Kirche und eben, und ich mache sie zu Chefbeamtinnen und so. Aber dann dort, wo es darum geht, dann eben konsequent zu sein, Amazonas-Synode, zu sagen, eben, dann kommt da die Erklärung dazu, wo sagt, ja, die Rolle von der Frau ist halt die von der Maria, von der Dienenden. Also, man, das ist einfach zum Davonlaufen. Und dann macht es für mich nicht besser, wenn er nett ist. Zu den Frauen anständig Grüezi sagt. Also, das ist doch selbstverständlich. Also soll das nicht mehr anschauen. Also, verstehst du, was ich meine? Und das ist im Fall für mich, egal ob jemand Papst ist oder normal.
Also von wegen banal und selbstverständlich, es haben sich auch nicht wenige unglaublich gefreut, dass du einfach mal Buonasera als erstes sagst. Also das ist natürlich außergewöhnlich für den Papst, aber eigentlich muss man sagen, ja, es ist ein Mensch, er sagt guten Abend, ja, also... Dankeschön. Ich meine, was ich Franziskus wirklich zugute halten will, ist und auch zugute halte, ist, dass er durch diese Öffnung, durch diese Freimütigkeit, auch durch diese Inkonsequenz, wenn wir so wollen, viel in meiner Wahrnehmung von Angstkultur aus dieser Kirche vertrieben hat, im Sinne von freimütiger selber auch sprechen zu dürfen, sich auch selbst in Argumentationen widersprechen zu dürfen, seine eigene Haltung erst finden zu können, auch vielleicht als Vertreter dieser Kirche, als Priester, als Theologin, als was auch immer, auch mit einer gewissen Öffentlichkeit durchaus und wirklich diese Angst, immer auch nur das Allerrichtigste zu sagen, wenn man es denn sagt, die ja wirklich irgendwie furchtbar noch lähmend war und zum Teil immer noch ist, dass die deutlich kleiner geworden ist. Und ich glaube, das kann ich zumindest persönlich ihm nicht groß genug zugute halten. Das ist schon wesentlich. Und ich glaube auch, da können die folgenden Päpste nicht mehr so leicht dahinter zurück. Und ich glaube, einer wie Leo hätte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass er das wollte. Also, ja.
Wir haben jetzt ganz viel über Weltpolitik und quasi kirchliche Aussenpolitik geredet. Ist wahrscheinlich nicht Zufall. Also ist es so für dich, Veronika, dass du innerkirchlich, was Reformen anbelangt, vom Papst eh nicht viel erwartest, sondern froh bist, wenn er wenigstens die Weltbühnen einigermaßen gut bespielt, aber innerkirchlich bleibt eh alles beim Alten?
Ja, meine Hoffnungen in diese Figur sind tatsächlich sehr klein. Ich würde das unterstreichen wollen, was Manuel schon zum Ausdruck gebracht hat. Ich glaube, so in der Weise würden sich auch meine Erwartungen bewegen, gerade hinsichtlich Frauenrechten, Rechte für queere Menschen. Diese Fragen, da erwarte ich mir nichts. Ja, wenn er natürlich die Bewegung, die Franziskus angestoßen hat, weitergeht, dann kann schon nach und nach Veränderung passieren. Und dann wird sie zumindest zu einem Teil auch gestaltete Veränderung, weil dass sich die römisch-katholische Kirche verändert, ist sowieso klar, weil sich alles verändert. Das bricht ja eh auf, vor allem auch in Europa, aber an anderen Orten auch. Dann haben wir zumindest eine teilgestaltete Veränderung und das finde ich schon wertvoll.
Also ja. Gestaltete Veränderung würde dann auch heissen von unten. Also genau ja. Also du hast ja beschrieben, dass durchaus ein Freiraum aufgegangen ist mit dem Franziskus, also dass man sich freimütiger kann äußern, dass die deutschen Bischöfe nicht gerade mit Angst haben, dass sie jetzt irgendwie gerade sanktioniert werden, wenn sie mal ein bisschen den Kopf zum Fenster rausheben.
Ja, sie sind gerückt worden, aber im Grunde nicht sanktioniert und auch nicht exkommuniziert worden. Also da wäre man in früheren Jahrhunderten wahrscheinlich deutlich strenger gewesen, nehme ich an. Wobei je nachdem auch waren, aber ja. Ja. Ich glaube, es ist auch die Gefahr dieser starken Inszenierung, auch als katholische Person wieder so viel nach oben zu schauen, auf diese sogenannte Lichtgestalt, sondern nein, tatsächlich bei sich selbst und beim eigenen Weg, beim kirchlichen Leben vor Ort, bei unserer Kirche hier in der Schweiz, in all ihrer Vielfalt zu bleiben und in diese Räume hineinzugehen. Genau, das ist ein wesentlicher Teil davon, weil ich glaube, ohne das geht sowieso gar nicht.
Was erhoffst du dir vom Papst? Manu, hast du überhaupt Hoffnung in den Papst? Meine ist ja nicht.
Okay, jetzt kurz zwei Sachen. Was ich wirklich sehr würde begrüßen, wenn die Öffentlichkeit vom neuen Papst ein Stück weit zu einem Gegengewicht wird, gerade in den USA zu dieser Trump-Bewegung. Wenn man irgendwie könnte sehen, dass der Papst auch gerade durch seine Wurzeln oder seinen Geburtsort in den USA und vielleicht seine Strahlkraft dorthin irgendwo ein bisschen zu einem Korrektiv kann werden, wenigstens für gläubige Katholiken in den USA. Und dort würde ich dann auch zweitens sagen, da würde ich jetzt auch so Symbolhandlungen gleich nicht unterschätzen. Also was du gesagt hast, Felix, natürlich, dass er nett ist und irgendwie das Kind nicht auf den Kopf haut und Frauen nicht wegstoßt. Ja, das ist jetzt, da muss man jetzt nicht gross applaudieren. Aber es sind ja gesuchte, und auch symbolträchtige Begegnungen gewesen, wenn du in ein Gefängnis, also, dass das so, Schlagzeilen gemacht hat und auch innerkatholisch bei konservativen Kräften so viel Widerstand ausgelöst hat, zeigt ja auch, dass so Sachen nicht selbstverständlich ist. Nicht jeder Papst ist ins Gefängnis gegangen und hat Gefangenen die Füsse gewaschen. Jeder Papst hat sich öffentlich gezeigt mit queeren Menschen und mit ihnen geredet und offensichtlich probiert, sie zu verstehen. Es sind ja dann doch, sag jetzt mal, auch inszenierte, symbolträchtige Begegnungen, die einen gewissen Ton setzen, selbst wenn der dogmatisch nicht eingelöst wird. Ich habe das schön gefunden, wie du das gesagt hast, Veronika. Irgendwo kann man dann gleich nicht hinter so Annäherungen oder so auch Grenzüberschreitungen im positiven Sinn, kann man gleich nicht einfach zurück und das alles sofort rückabwickeln. Ich finde, ich würde mir erhoffen, dass eine gewisse Selbstverpflichtung von der katholischen Kirche aus so Begegnungen erwachst auch.
Ja, und ich glaube, da sind wir, genau, also ich würde auch sagen, ich meine, die Symbolhandlungen oder, ja, zum Teil, ich finde auch die, wenn er in Flüchtlingslager gegangen ist, der Franziskus ja. Und so, also das finde ich ganz wichtig und das ist auch eine grosse Chance von dem Amt und von dieser Figur. Also eben, die Öffentlichkeitswirksamkeit ist eine riesige Chance und ich finde, die hat der Franziskus sehr gut genutzt und bespielt und hoffe ich auch, dass das sein Nachfolger macht. Ich habe mehr gemeint, dass schon zu dem, für mich zu dem Amt gehört, es eben nicht nur bei Symbolhandlungen bleiben zu lassen. Ich finde die wichtig und ich finde da auch, also da habe ich auch quasi eine christliche Identifikation durchaus, weil ich finde, wenn es Leute gibt, die in der Öffentlichkeit stehen und glaubwürdig Zeugnis ablegen vom Evangelium, wie man eigentlich miteinander umgehen soll, also jederzeit, und da kann es nicht genug geben, egal ob die da bei uns in Zürich sind oder zu Rom oder zu Washington oder wo auch immer. Und ich finde auch Reden oder Wort können etwas völlig unabhängig von den politischen Konsequenzen dann der realpolitischen viel bewirken. Also das denke ich häufig, wenn ich Obama seine erste Rede in Chicago wieder schaue, also da kommen mit mir Tränen immer noch. Das finde ich wahnsinnig stark und ich finde Obama seine Rede unabhängig von seiner politischen Bilanz ein grosses Vermächtnis wirklich von seiner Amtszeit. Ich wünsche mir nur ein Zehntel so gute Reden. Und das ist etwas extrem Wichtiges. Und ich glaube, da hat der Papst auch eine wichtige Funktion, sowohl was er sagt und wo er sagt und was er macht. Ich glaube einfach, wichtig ist schon, dass wenn man Leute ermutigt und sich ihnen zuwendet, dass man ihnen dann auch Recht gibt. Und die Würde ist wichtig, aber ich glaube, es ist auch wichtig, Recht zu geben. Und das dann einfach nicht zu machen oder dort, so wie ich es erfahren habe, den Schritt nicht zu machen, vielleicht aus Angst um die Einheit der Kirche, natürlich, am Schluss ist immer das die grosse Angst, dass irgendetwas auseinanderbricht, da sind wir Protestanten ja davon befreit, weil wir uns schon immer selbstteilig vorpflanzen quasi. Aber eben, durch die Türe durchgehen, das finde ich einfach, gehört halt auch zu dem Amt.
Ich glaube, wenn ich dazu noch was sagen darf, es wäre ja schon mal unglaublich stark, wenn er seine eigene Institution näher an das heranführen würde, was er predigt, also wofür er in der Welt steht. Und da ist natürlich schon noch deutlich Luft nach oben, würde ich meinen. Da sind Frauenrechte, um das herauszugreifen, natürlich ganz vorne mit dabei. Ob das wirklich von ihm zu erwarten ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber das wäre sozusagen das, was mir zutiefst ein Anliegen wäre.
Ja, und das ist ja elementar, oder? Also ich meine, eine Institution ist nie... kann nie eine Abbildung vom Evangelium sein, aber dass es ziemlich sicher nicht so ist, dass es eine streng hierarchische Männervereinigung kann sein, wo das abbildet, liegt irgendwie auf der Hand, oder?
Ja, und dann in die Welt rausgehen und Frauenrechte einfordern, ist natürlich, also lächerlich ist noch nett gesagt, oder?
Spitz absurd.
Da, ja, spitz ist auch noch nett gesagt. Also eben, da ist ordentlich Luft nach oben.
Gut. Dann hoffen wir trotz allem.
Yes.
Genau, dass es aufwärts geht. Herzlichen Dank.
Danke.
Für den Besuch am Stammtisch und euch gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.
Ciao zusammen.
Tschüss. Tschüss, danke.